Ja.
Machen wir das mal.
Gut.
Dann mache ich mal die Bier auf, ne?
Ja. Okay, ich setze mal eine Kapitelmarke. Anfang.
Mhm. Lass uns mal aufstoßen. Prost.
Ja, wir trinken heute Koblenzer Pilz.
Für die, die uns schon lange hören, das war auch unser allererstes Bier, was wir hier getrunken haben. Und wir dachten zum Abschluss in Koblenz trinken wir es einfach nochmal.
Ja, herzlich willkommen beim alltäglichen Podcast. Letztes Mal in Koblenz.
Das Herz wird uns leicht erschwer.
Ja.
Wir werden heute eigentlich wieder ein Buch besprechen, wie so oft in letzter Zeit. Und zwar reden wir heute über Selbstbild, wie unser Denken Erfolge und Niederlagen bewirkt, von Carol Dweck. Dweck. Man kann das immer so schlecht aussprechen. Und wir werden das in altbekannter Manie machen. Also wir werden erstmal, also das heißt, Johannes wird erstmal das Buch vorstellen, gibt dann eine kleine Inhaltsübersicht über die 8 Kapitel. Und dann haben wir uns wieder 2 Kapitel rausgesucht. Und zwar werden wir einmal über die Wahrheit von Talenten und Leistungen reden und dann werden wir uns angucken, wie das Selbstbild in Unternehmen und bei Führungen, also welche Auswirkungen das da hat, wie man das betrachten kann und so weiter. Da lasse ich mich selbst mal überraschen.
Ja, weil genau. Der Weini hat es mal wieder nicht gelesen. Idee.
Ja, ich war viel zu sehr damit beschäftigt, Flecken auf meine Hosen zu machen von halben Händchen und so weiter, um mich nicht zu rasieren.
Okay, ja. Also das Buch Selbstbild, wie unser Denken Erfolge und Niederlagen bewirkt, original im Englisch, Mindset, how you can fulfill your potential. Es geht im Prinzip da um 2 verschiedene Selbstbilder. Das eine ist das sogenannte statische Selbstbild und das andere ist das flexible Selbstbild. Und ja, wenn man das, also wenn ich das statische Selbstbild habe, dann geht es vor allen Dingen darum, dass ich ein Talent habe oder eben nicht habe. Also entweder ich hab's oder ich hab's nicht. Und das kommt einher mit einem Label, was ich mir gebe. Ich bin schlau, ich kann nicht zeichnen, ich kann schnell laufen oder ich kann eben nicht schnell laufen. Mhm. Und
dir wächst ein Bart oder eben nicht.
Ja. Und das flexible Selbstbild, was mehr Richtung, ich kann eigentlich alles lernen, ich kann muss mich halt nur anstrengen dafür und ja. Um diese beiden Selbstbilder geht's. Das Taschenbuch in Deutsch gibt's für 9,99 €. Das englische Taschenbuch kostet 12,90 €. Die Kindle-Version, im Deutschen gibt's keine Kindle-Version, kostet knapp 6 €. Ich habe es mal wieder hauptsächlich als Hörbuch gehört. 304 Seiten lang und 8,5 Stunden zu hören. Ja.
Nochmal kurz die 2 Selbstbilder. Also
ja.
Unterbrich mich, wenn ich da jetzt vorgreife. Hat die jeder oder darf ich mir aussuchen, welches davon ich habe?
Beides.
Beides. Weil ich dachte, die Frage dahinter ist, gibt es Dinge, die eindeutig einem statischen Selbstbild zuzuordnen sind und gibt es Dinge, die einem flexiblen Selbstbild zuzuordnen sind oder ist das jeweils so, wie ich das betrachte?
Ja? Es ist im Wesentlichen so, wie du es betrachtest. Also es geht hier jetzt tatsächlich um das, was man selber glaubt, nicht darum, wie es real ist.
Komisches Beispiel, wenn ich jemanden habe, der kein Taktgefühl hat, der aber fest davon überzeugt ist, dass er das lernen kann, dann ist das von seiner Seite aus gesehen Teil seines flexiblen Selbstbildes.
Ja.
Wenn ich dann aber sage, Jung, wenn du kein Taktgefühl hast, dann wirst du es auch niemals lernen, dann ist das von meinem Selbstbild her gesehen ein statisches.
Genau.
Ah, okay.
Ja, also vor allen Dingen, wenn du sagst, entweder man hat Taktgefühl oder man hat es nicht und du, bei dir ist es halt so, du hast halt keins, Punkt.
Ja, okay, gut. Aber kann es sein, dass er mich eines Besseren belehrt und dass ich dann nachher sage, okay, ich habe gesehen, dass du Taktgefühl gelernt hast und deswegen bin ich jetzt auch der Meinung, das geht.
Ja, oder du meinst, du hast dich vorher geirrt und er hatte eigentlich Taktgefühl.
Ah, okay. Ich meine, genau, ich nehme die Argumentation, die mein Weltbild aufrechterhält. Ne?
Genau, ja.
Haben wir ja auch gelernt. In einer der letzten Folgen, glaube ich, war das, oder?
Ja. Gut, ich gebe mal einen kurzen Überblick über die Kapitel.
Mhm.
Der ersten Kapitel, alles Einstellungssache, ist halt so ein bisschen eine Hinführung zu dem Thema. Also auch wie Carol Dweck zu dem Thema gekommen ist. Sie hatte nämlich am Anfang bei vielen Dingen ein statisches Selbstbild.
Mhm.
Also hat geglaubt, Leute, die nachts in ihrem Institut arbeiten, die müssen das machen, weil sie kein Talent haben und sie muss das nicht. Und hat das dann bei so einem Experiment mit Kindern, ist ganz schön. Sie hat Kindern irgendwie eine mehr oder minder unlösbare Aufgabe gegeben und hat dann ein bisschen, also weil sie studieren wollte, wie Leute mit Versagen umgehen. Ne?
Mhm.
Und einige Kinder haben halt gesagt, ah ja, endlich mal eine neue Challenge. Und hat sie gesagt, hä? Warum, also wie kann man es toll finden, etwas zu machen, wo man nicht erfolgreich ist? Und da hat sie eben dann diese Selbstbilder entdeckt.
Über den Versuch hatten wir es auch schon mal irgendwann, oder?
Das kann sein, dass das in Thinking Fast and Slow auch genau, schon mal vorkam.
Genau, das kam mir nämlich gerade so ein bisschen bekannt vor. Okay, also das heißt, sie hat dann rausgefunden, dass halt Leute unterschiedlich mit solchen Herausforderungen umgehen.
Ja, und dann hat sie halt diese Selbstbilder gemacht, die natürlich eine grobe Vereinfachung dessen, was tatsächlich stattfindet, ist. Ne? Und niemand ist 100% so und 100% so. Und es ist auch so, dass Selbstbilder sich also jeder hat irgendwo ein statisches Selbstbild und ein flexibles Bild. Das kann sich dann, also kannst quasi der Meinung sein, beim Sport, klar kann man da trainieren und besser werden, aber beim Lesen nicht.
Mhm. Weißt du?
Ja. Zweites Kapitel, Selbstbilder unter der Lupe. Da wird ein bisschen genauer erklärt, was die Selbstbilder sind. Ein schöner Vergleich ist eigentlich, das flexible Selbstbild geht davon aus, dass eine Fähigkeit eine Art Muskel ist. Ne? Mhm. Und Muskel, wissen wir alle, kann man trainieren, dann wächst er. Ne?
Oder man kann ihn nicht trainieren, dann verkümmert er.
Ja, oder man kann ihn nicht trainieren und dann verkümmert er. Und dasselbe gilt für alle Talente, wenn man so das flexible Weltbild hat. Wenn man das statische Selbstbild hat, dann ist es halt so eher wie Höhe. Ne? Weini, wie groß bist du?
1,80.
Plus, minus, du kannst dich in deinem Leben so viel anstrengen, wie du willst. Du wirst 1,90 nicht mehr erreichen.
Ich kann mir die Beine verlängern lassen. Also, weißt du, hier aufsägen, 10 Zentimeter reinsetzen.
Ich bezweifle, dass es klappen wird.
Frag mal die Chinesen, die machen das.
Echt?
Ja, ja.
Okay. Aber der Punkt ist, glaube ich, trotzdem
ja, ja.
Klar. Ne?
Okay.
Ja, und da wird das Ganze ein bisschen genauer nochmal besprochen. Kapitel 3, die war halt.
Darf ich da kurz einhaken? Wird da eigentlich nur dann besprochen, wie sich das äußert oder wie du feststellst, welches Selbstbild du hast? Und wie haben sie das rausgefunden, wie diese Selbstbilder entstehen oder wo kommen die eigentlich her?
Die Selbstbilder entstehen, machen wir mit Kapitel.
Oder machen wir das später, ja?
7, ja. Ich erzähle das bei Kapitel 7, da wird das ein bisschen erklärt.
Ja.
Machen wir was bei die Wahrheit über Talent und Leistung. Da wird halt nochmal drauf eingegangen, was ist eigentlich Talent?
Mhm.
Und weil, also das ist dann auch so ein bisschen, wie ist es denn wirklich, ne? Und die Realität ist beides. Also es gibt einfach ein natürliches Talent. Guck dir den Sport an, es gibt Leute, die haben einen athletischen Körper und es gibt Leute, die haben halt keinen athletischen Körper.
Ah, das heißt, die Leute mit den Armen, die halt 5 Zentimeter länger sind als der Durchschnitt, können besser schwimmen, weil sie die physikalischen Voraussetzungen haben.
Der Punkt ist, die können besser schwimmen lernen.
Okay. Aha.
Das heißt, du hast natürlich, du hast eine statische Voraussetzung, das ist das statische Weltbild. Mhm. Du kannst besser schwimmen, weil du länger Arme hast. Mhm. Das flexible Weltbild würde sagen, egal was für Arme du hast, du kannst schwimmen lernen. Mhm. Und wenn du die jetzt, also speaking reality, mhm. wenn du die jetzt zusammenbringst, kann derjenige, der längere Arme hat, besser schwimmen lernen.
Mhm.
Und das ist so ein bisschen der Twist. Also natürlich gibt es Talent und natürlich haben die Leute, die Talent haben, eine bessere Voraussetzung.
Mhm.
Aber wenn du ein Talent hast und es nicht entwickelst, dann wirst du es auch nicht ausspielen können. Also, da
also das heißt, jemand mit Talent, der aber kein Schlagzeug lernt, also jemand mit dem Talent, ein Taktgefühl zu haben, ein geiles, der aber kein Schlagzeug lernt, wird potenziell ein schlechterer Schlagzeuger sein, wie jemand ohne Talent, der aber sich hinsetzt und lernt.
Genau. Ja. Du weißt ja nicht, also ich weiß gar nicht, das ist nicht aus diesem Buch, aber ich habe das irgendwo gelesen. Jemand kommt in den Himmel und fragt, wer ist denn der Beste, also oder irgendwie Napoleon kommt hoch oder irgendeiner von diesen bekannten Feldherren sagt, ah ja, hier, guck, das ist der beste Feldherr. Und dann sagt Gott zu ihm, nee, nee, hier, er ist der beste Feldherr. Er ist halt nur Koch geworden. Aber er hätte das beste Talent gehabt.
Ja, jetzt sagen wir es mal so. Also so wie es in der Küche von Groß, also so wie es in Restaurantküchen ab und zu zugeht, ist das kein vergeudetes Talent gewesen, sagen wir es mal so. Ne?
Das kann schon sein, ja. Okay. Kapitel 4, 5 und 6 sind eigentlich die Selbstbilder nochmal in verschiedenen Konstellationen aufgezeigt. Das ist einmal im Sport, einmal im Unternehmen und dann in den persönlichen Beziehungen, also in der Partnerschaft, mhm. aber auch in Nicht-Liebesbeziehungen.
Also das heißt, wir haben jetzt Kapitel 1, 2 und 3 sind quasi so die Herleitung und die Ausbreitung der Theorie und jetzt haben wir hier drei Anwendungsbeispiele.
Ja, genau.
Aha, okay.
Dann haben wir Kapitel 7. Selbstbilder sind erlernbar und da hast du eben genau den richtigen Punkt gebracht. Wo kommen die Selbstbilder denn her? Die Selbstbilder kommen daher, wie uns unsere Eltern behandeln, wie uns unsere Lehrer behandeln, wie uns unsere Trainer behandeln. Also im Englischen heißt das Parents, Teachers, Coaches,
mhm.
Where mindsets are from.
Mhm.
Also Trainer, Eltern, Lehrer, wo kommen eigentlich die Selbstbilder her?
Mhm.
Und viel hängt davon ab, wie mit dir geredet wird. Wenn du zum Beispiel, sagen wir, Weini, der kleine Weini, 3 Jahre alt, hat ein tolles Bild gemalt. Wenn mhm. deine Mutter zu dir gesagt hat, du hast so ein tolles Talent, du hast so ein tolles Bild gemalt,
mhm.
dann kriegst du eher ein statisches Weltbild. Mhm. Wenn deine Mutter aber sagt, oh, da hast du dich aber richtig angestrengt, mhm. total tolles Bild, wird dein flexibles Selbstbild bestärkt.
Das ist ja aber verdammt komplex, wie dann sowas entsteht, oder?
Natürlich, wir reden vom menschlichen Gehirn.
Ja, okay, also das heißt, fragen wir mal so, was sollte man denn seinen Kindern beibringen? Ein flexibles Weltbild oder ein statisches?
Ich vermute, die sind glücklicher mit einem flexiblen Weltbild, weil die flexiblen Weltbilder besser darin sind, mit Niederlagen umzugehen,
mhm.
weil sie das als Lernen
interpretieren.
Also es hat nicht geklappt, also habe ich irgendwas falsch gemacht, also kann ich da irgendwas draus lernen,
mhm.
weil du eigentlich dir selber keine festen Grenzen setzt, ne? weil du Grenzen ausprobierst.
Also das heißt, alles, was dich interessiert, liegt dann potenziell in dem, was du auch erreichen kannst. Ne?
Genau.
Ja. Ne? Interessierst du dich für Kunst, kannst du Künstler werden. Interessierst du dich für Musik, kannst du Musiker werden. Interessierst du dich für Mathematik, kannst du Physiker werden.
Genau. Und musst dich halt nicht damit zu... und dann natürlich gibt es irgendwo Limitierungen. Ne? Also wir beide werden nicht mehr Profi-Tennisspieler werden.
Nicht?
Aber
das war mein Plan B.
aber es ist also in gewissen Grenzen kannst du halt oder du kannst immer drauf hinarbeiten und während wir vielleicht keine Profi-Tennisspieler mehr werden, können wir 100%ig besser Tennis spielen lernen.
Das ist richtig. Ja gut, ich hatte mal einen Deutschlehrer, der hat irgendwie mit 35 angefangen Golf spielen oder so. Hatte halt ein Handicap von minus 27 oder so irgendwas. Also das heißt, er hat immer 27 Schläge mehr gebraucht für den Platz, als angesetzt war. Aber das hat ihn irgendwie nicht interessiert. Er hat gesagt, so, ja, mein Gott, er macht's halt. Und besser wird er auf jeden Fall, ne?
Ja. Sagen
wir es mal so. Aber er wird halt nie wieder in die Weltrang, also er wird halt nie in die Weltrangliste kommen. Das ist schon richtig.
Ja.
Ne? Also das heißt eigentlich, wenn ich das gerade richtig mir zusammen denke, eigentlich ist ja dieses fixe Welt, dieses fixe Selbstbild, das statische,
ja,
ist eigentlich totaler Humbug.
Ja, weil, also es steht dir ziemlich im Weg.
Ne?
Also.
Ja, genau, weil es verhindert mehr, als dass es dir nützt. Ne?
Ja. Mhm.
Okay.
Machen wir mal kurz, also es gibt dann noch das Kapitel 8, mhm, wo sie ein bisschen erklären, wie man das Weltbild halt auch ändern kann, also bei sich selber. Das
Selbstbild.
Und aber auch bei Kindern und so. Mhm. Also wie du einfach den Leuten erklärst. Also sie haben tatsächlich mit Kindern einen Workshop gemacht über diese Selbstbild. Vielleicht sage ich das kurz. Also sie haben ein Experiment gemacht in einer Klasse, die Probleme hatte, aus so einem Problembereich in Amerika, wo sie halt schlechte Noten schreiben, keine wirklichen guten Perspektiven haben und so weiter. Mhm. Haben randomisierte Studie gemacht, drei Gruppen. Die erste Gruppe hat gar nichts gekriegt. Also die haben sie quasi einsortiert in die, wir machen nichts mit den Gruppen.
Mhm.
Dann haben sie einer Gruppe erklärt, wie man besser lernt. Ne, damit die besser lernen können. Und haben sie der dritten Gruppe die Selbstbilder erklärt und ein bisschen, wie man besser lernt. Also sie haben ihnen nicht nur erklärt, wie man besser lernt, sie haben ihnen eigentlich auch erklärt, hier eben braucht das flexible Weltbild, weil dann wisst ihr, warum ihr eigentlich lernt, das Lernen auch was bringt sozusagen.
Ja.
Und während die beiden Gruppen, also die Lerntechnik erklärt gekriegt haben und die gar nichts gekriegt haben, die waren statistisch total gleich.
Irrelevant halt. Ne?
Aber die anderen waren signifikant viel, viel besser nach einem Jahr von Lehrern, die verblindet waren. Also die wussten nicht, welche Kinder
wo waren.
In welcher Gruppe waren. Die haben, also die Noten haben Leute vergeben, die nicht wussten, was die Kinder gemacht haben, aber die haben es gemerkt. Also, und sie haben halt so ein paar Lehrer auch zitiert in diesem Kapitel. Und daran haben sie halt eigentlich gezeigt, ja, natürlich kann man das ändern.
Also das heißt, wenn du dann wirklich dein Selbstbild nimmst und realisierst, dass es flexibel ist, dann ist das in deiner Entscheidungsfreiheit, ob du daraus was machst oder nicht.
Ja. Ich meine, gibt es etwas, was du nicht kannst, Beini? Von dem du dir bisher sicher warst, du kannst es auch nicht lernen?
Boah, sicher. Da hättest du mich vorher fragen müssen. Was kann ich nicht? Mir Pflanzen merken und unterscheiden.
Ja.
Also ich komme halt von der Landwirtschaft und eigentlich sollte man meinen, ich hätte da natürlich einen Bezug dazu, dann halt einfach irgendwie, keine Ahnung, lateinische Namen von Pflanzen oder sowas wie eine Fruchtfolge, also so dieses Ganze drumherum. Ich habe auch keinen grünen Daumen, also wenn Pflanzen mir selbst sind, dann gehen sie ein. Solange sie bei mir stehen, aber offiziell anderen Leuten gehören, überleben sie irgendwie. Ne? Also das heißt, mit Pflanzen richtig umzugehen, werde ich auch nicht mehr lernen.
Ja, so. Ich habe dir jetzt gerade erklärt, natürlich kannst du das lernen. Also wenn man das flexible Selbstbild bedeutet ja nicht, dass du das lernen musst. Mhm. Also ich meine, ich kann nicht Motorrad fahren.
Mhm.
Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass ich es lernen könnte.
Mhm.
Aber man kann ja auch nur bestimmte Dinge lernen. Ne? Also
es geht, das muss halt auch ein Interesse da
sein.
Ist, ne?
Das Selbstbild ist nicht, ob man dann tatsächlich dafür lernt, sondern das Selbstbild ist im Wesentlichen, dass man weiß, man könnte es lernen. Ne?
Und, wenn man dann wollte.
Relevant ist natürlich, dass man das Selbstbild vor allen Dingen in den Dingen hat, wo man es auch will.
Mhm.
Also wenn du jetzt unbedingt Pflanzen kennen wolltest und dann sagen würdest, aber das kann ich nicht lernen, da bin ich zu doof für was, weiß ich, das wäre halt der Punkt, wo eine Änderung des Selbstbilds echt was bringen würde, ne?
Ja, Ja, aber prinzipiell muss ich schon sagen, dass, ich meine, das müssten wir jetzt halt nochmal ein bisschen ausdiskutieren, aber ich glaube, ich habe schon eher ein flexibles Selbstbild, weil ich habe schon das eine oder andere dann nochmal auf mein Alter hinaus gelernt, was vorher halt nicht ging. Liegt auch vielleicht wirklich damit zusammen, dass ich nach meiner Ausbildung erst mein Abitur und dann mein Studium gemacht habe. Und da war ich halt nochmal 4 Jahre älter als die anderen.
Ja,
ne, und
es gibt viele Charaktere, die in dem Unternehmensdingen waren da ein paar drin, die früher das statische Weltbild hatten und dann aber das durch so ein Aha-Erlebnis das flexible halt quasi gelernt haben, weil sie einfach gemerkt haben, es geht ja doch.
Also ich glaube, mein Aha-Moment war der, wo ich realisiert habe, dass ich meine Noten in Deutsch und Mathe im Vergleich zur Realschule und Abitur genau gedreht haben. Realschule hatte ich in Mathe meine 2 und in Deutsch meine 5 und auf dem Gymnasium war das genau andersrum und ich hatte dann nachher Deutsch LK. Das hat meine Mutter halt nicht verstanden. Das hat ihrem Weltbild widersprochen.
Sagen wir es mal so. Okay. Gut, du hast dir von mir gewünscht, das Kapitel 3, die Wahrheit über Talent und Leistung, und das Kapitel 5, Unternehmen, Selbstbild und Führung genauer zu besprechen.
Genau.
Fangen wir mit Kapitel 3 an. Bevor ich dich Fragen stellen lasse, würde ich einmal gerne zwei Sportler, die nicht im Sportkapitel waren, sondern in genau diesem Kapitel waren, einmal vorstellen. Und einmal John McEnroe, Tennisspieler. Kennst du?
Oh, McEnroe. Ja, richtig. Das war so Boris Becker, die Ära, oder?
Ja, kurz davor.
Genau.
Der war sehr erfolgreich, Nummer 1 der Weltgeschichte,
Rangliste. 80er, 90er. Ne?
Und hat unheimlich gut Tennis gespielt und der hatte das statische Weltbild. Das heißt also, Selbstbild, nicht Weltbild, das statische Selbstbild. Das heißt also, mit dem statischen Selbstbild kann man auch erfolgreich sein. Aber was man bei ihm halt sieht, ist zum einen, er hat immer, wenn er nicht gewonnen hat, hat er jemand anders die Schuld gegeben. Mal lag es daran, dass er irgendwie seinen Freund mit der Freundin Schluss hatte und die ganze Nacht mit ihm telefoniert hat. Mal lag es am Wetter, mal lag es an den Getränken, an den Schiedsrichtern. Und es lag jedenfalls nie an ihm, weil du musst dir ja vorstellen, wenn jemand das statische Selbstbild hat, heißt das, entweder habe ich Talent und dann kann ich das, oder ich habe kein Talent. So. Wenn ich jetzt Tennisspieler bin und davon lebe, Tennis zu spielen, muss ich ja das Talent haben. Da kann ich ja nicht raus.
Genau.
Also kann es ja nicht an mir liegen, sonst hätte ich ja das Talent nicht. Also
muss es woanders liegen.
Fange ich an, anderen die Schuld zu geben.
Aber dann auch, also hat er dann auch nicht sowas wie Tagesform berücksichtigt?
Doch. Aber es war ja nicht er, es war ja die Tagesform. Er hat die Tagesform von sich quasi externalisiert so ein bisschen.
Okay, das heißt, weil er eine schlechte Tagesform hatte, lag ja nicht an ihm, sondern daran, ja genau, dass sein Kollege mit ihm die halbe Nacht telefoniert hat.
Ja.
Okay.
Und
das kann ja eine sehr befriedigende Weltsicht sein, wenn du selber nicht dran schuld bist, weil du kannst es ja und es müssen andere sein.
Ja, auf der anderen Seite hat ihm Tennisspielen nie Spaß gemacht. Also er hat am Anfang, wie er mit Tennisspielen angefangen hat, hat ihm das Spaß gemacht. Dann hat sein Vater, der auch ein statisches Selbstbild hatte und dem es besonders wichtig war, dass sein Sohn erfolgreich war, hat ihm dieses statische Weltbild eingebläut und ihn gezwungen, erfolgreich zu werden quasi.
Halt im Tennis, obwohl es ihm keinen Spaß macht.
Und dann hat es aufgehört, ihm Spaß zu machen. Das Ganze drumherum hat er total genossen, dass er Nummer 1 war und dass sich alles um ihn gedreht hat und so weiter. Aber das Tennisspielen selber hat ihm keinen Spaß mehr gemacht.
Ja, das ist ja, okay, gut. Ob du damit glücklich werden kannst im Leben, ist eine andere Frage. Ne?
Ja.
Und der zweite ist
Michael Jordan.
Das ist der Basketballer, ne?
Gilt als der beste Basketballer ever.
Mhm.
Der hatte das flexible Mindset. Also man hat das sehr gut erkannt, wo er wieder angefangen hat, Basketball zu spielen. Ich habe das im Detail nicht miterlebt, aber da gab es wohl einen totalen Hype darum, der Gott spielt wieder. Und dann hat er gesagt, hey, ich bin ja auch nur ein Mensch. Was macht ihr hier? Ne? Und er ist.
Hat er mal eine Pause gemacht zwischendrin?
Der hat irgendwann mal zwischendrin eine Pause gemacht oder so. Ich habe das nicht genau angeguckt,
ja, okay.
Aber und da war halt das war ihm halt suspekt. Mhm. Weil er sagte halt, ja, ich bin größer und so, aber ich habe mir das alles erarbeitet. Und das können sich andere Leute auch erarbeiten. Mhm. Der ist erst nicht genommen worden an der Universität, also an der Universitätsbasketballmannschaft, wo er gerne spielen wollte.
Ja.
Und naja, wenn du ein statisches Selbstbild hast, würdest du danach sagen, oh, wir haben rausgefunden, ich kann es nicht, also brauche ich auch nicht trainieren.
Mhm.
Trainieren ist sowieso das machst du, wenn du ein statisches Weltbild hast, nicht, weil du hast ja Talent, du brauchst ja nicht trainieren.
Mhm.
Während beim Flexiblen, der hat dann halt gesagt, okay, ich stehe 2 Stunden früher auf und trainiere so hart, bis ich das geschafft habe.
Mhm.
Und so ist er an die Weltspitze gekommen.
Mhm. Auch nicht schlecht. Ja gut, ich meine, das flexible Selbstbild, wenn du das dann eben so propagierst, wie jetzt zum Beispiel Michael Jordan, dann gibst du damit ja eben auch deinen Fans Hoffnung quasi, ne? Also stell dir vor, da ist so ein Kleiner, der ist 3, 4, findet Michael Jordan geil und bekommt mit, wie Michael Jordan sagt, so, ich weiß gar nicht, was ihr von mir wollt, ich habe mir das erarbeitet. Und dann guckt der Kleine den Vater an und sagt so, das heißt, ich kann das auch. Und wenn der Vater dann nicht ganz blöd ist, dann sagt er, jawohl.
Musst du nur hart für arbeiten,
ne?
Ja, mhm. Ich habe ein schönes Beispiel danach, und zwar haben sie da auch so ein bisschen erklärt, wie das halt mit Lob und Tadel und so ist. Und das war eine Ballett-Competition von einem ganz normalen Vater, beziehungsweise von einer Tochter, und die war halt mit ihrem Vater da, nicht irgendwie bekannte Leute oder so. Und sie war sehr gut und hatte sich schon in ihrem Zimmer überlegt, wo sie den Siegerpokal hintun. Mhm. Hat auch sehr, sehr, sehr gut performt. Und beim Ballett ist das ja so, die kommen nacheinander und dann werden halt Nummern gegeben.
Mhm.
Und sie hat am Anfang Bestnote bekommen, ist aber dann doch von jemand anders auf den zweiten Platz verdrängt worden.
Mhm.
Und was statisches Weltbild oder nach dem Motto, man soll die Kinder loben, würde man jetzt hingehen und sagen, ja, wie unfair die Preisrichter waren, und eigentlich warst du ja viel besser und bla, und man soll den Kindern ja Confidence geben, also Selbstbewusstsein geben und so weiter. Das führt aber zum statischen Weltbild.
Mhm.
Ich sage immer Weltbild. Er ersetzt das alle.
Ja, ich habe es auch schon aufgegeben, dich immer verbessern zu wollen.
Ja, ich habe das Buch in Englisch natürlich wieder gehört, aber da heißt es Mindset, deswegen.
Du kannst auch einfach Mindset sagen.
Mindset, genau.
Also der Vater von ihr hat dann gesagt, du bist nicht dran schuld, oder wie?
Das hätte er gesagt, wenn er das statische Weltbild gehabt hätte. Was er gesagt hat, ist, ich weiß, dass es für dich schlimm ist, das nicht geschafft zu haben, war, guck mal, die anderen haben schon viel mehr Arbeit reingesteckt. Ich glaube, du kannst das, aber du musst einfach noch mehr arbeiten. Du
musst noch mehr trainieren.
Ja.
Mhm.
Und das ist genau die Art, wie man das flexibel, also man lobt ja trotzdem, ne?
Ja. Ich meine,
man zeigt auch.
Ich meine, einen zweiten Platz zu machen ist jetzt halt echt nicht, also ich meine, klar, von 2 Leuten dann zweiter Platz ist halt schlimm, ne? Aber
beim Schachspiel mache ich immer den zweiten Platz.
Ja, aber ich meine, bei so einer Competition dann einen zweiten Platz zu machen, das ist ja nicht verkehrt, ne?
Ja.
Du musst es ja auch echt in Relation setzen.
Ja. Der Clou bei dem Ganzen ist, heutzutage hat sie in ihrem Zimmer nichts anderes mehr hängen, weil die Wände voll sind.
Mit Pokalen
und irgendwie so Schleifen und was man da halt kriegt beim Ballett. Ich bin da nicht so bewandert.
Ich glaube, Schleifen gibt es bei den Reitern.
Ja. Dazu, wie man übrigens mit seinem Kind redet, und das, also dieser Artikel ist zwar auf Kinder gemünzt, das könnte aber auch Mitarbeiter oder Kollegen sein. Gibt es übrigens einen schönen Artikel im New Yorker von Malcolm Gladwell. How not to talk to your kids. Den verlinken wir.
Mhm. Erziehungsratgeber.
Ja, Erziehungsratgeber, ganz klar. Ja, die Wahrheit über Talent und Leistung, gibt's da was dich besonders noch interessiert?
Ja, also ich meine, wir haben ja jetzt schon mal gesagt, dass es, also nee, ich muss mal anders anfangen. Es gibt aber schon sowas wie ein Talent, oder? Also das lässt sich ja schon nachweisen, ob jemand zum Beispiel ein Taktgefühl hat oder nicht. Oder ist das damit auch in Frage gestellt?
Grundsätzlich ist es sehr in Frage gestellt.
Mhm.
Also wenn du nicht vom eigenen Denken ausgehst, sondern von den echten Potenzialen, mhm, erleben wir, dass viel mehr Aufwand ist, den man da reinsteckt, als angeborenes Talent. Mhm. Aber es gibt angeborenes Talent, nur du musst es halt entwickeln.
Mhm.
Du musst es immer entwickeln. Also du, vielleicht hast du ein natürliches Taktgefühl, aber das musst du ja erst, das musst du quasi erstmal rausholen.
Man muss es entdecken. Ne? Ne? Mhm. Okay, also das heißt, potenziell ist so diese Aussage, ob jemand natürliches Talent für was hat oder nicht, ist erstmal nicht wirklich in Frage gestellt. Die Aussage, die ich jetzt mitgenommen habe, ist, wenn du ein Talent hast und das entwickelt hast, dann fällt es dir leichter, gewisse Dinge zu lernen oder umzusetzen, als wenn du dieses Talent nicht hast.
Ja.
Aber nur weil du das Talent nicht hast, heißt es noch lange nicht, dass du es nicht lernen kannst.
Genau.
Das bedeutet nur, dass es härter für dich ist. Also sagen wir mal so, der Mensch, der halt 5 cm längere Arme hat, der wird schneller eine gewisse kritische Zeit beim 50-Meter-Sprint schlagen können, wie jemand, der eben kürzere Arme hat. Was aber nicht heißt, dass der mit den kürzeren Armen das nicht auch schaffen kann.
Ja, weil er die Technik verbessert, weil er härter, mhm, arbeitet, weil er, mhm, geschickter, mhm, denkt, mehr Dinge ausprobiert und dann eine bessere Technik bekommt.
Er trainiert. Aha,
also
genau.
Das ist natürlich an der Stelle auch sehr unterschiedlich. Also ich glaube, im Sport ist es noch eher Talent, also insbesondere Physis,
mhm,
als in den Denkdisziplinen. Ne? Also
ja, gut, ich meine, es ist dann halt, die Frage wollte ich jetzt nicht aufwerfen mit den Intelligenzquotienten und so weiter.
Intelligenzquotient ist übrigens ein witziges Beispiel dafür.
Ja.
Der ist entworfen worden von einem französischen Psychologen, um zu beweisen, dass der größte Teil der Bevölkerung von dem Bildungssystem nicht profitiert, weil das Bildungssystem irgendwie falsch war, keine Ahnung.
Ja, nur die reichen Kinder kriegen gute Noten und so, ne?
Details bitte nachlesen. Aber er wollte genau damit zeigen, dass Intelligenz erlernbar ist.
Mhm.
Also das, was wir dem Intelligenztest heute zuschreiben, dass wir sagen, du kannst nicht irgendwas lernen, dass du einen festen Intelligenzquotient hast, der sich nicht verändert,
mhm,
das ist genau das, was er mit diesem Intelligenztest eben beweisen wollte, dass es eben nicht so ist. Mhm.
Aber ist das nicht so? Also ich hatte irgendwann, gerade wenn wir es um Intelligenztest haben, also kleiner Exkurs mal wieder, hatte ich irgendwann mal gehört, dass wenn du dich hinsetzt und auf einen Intelligenztest vorbereitest mit Übungen, die kannst du machen, also Gehirnjogging, ja?
Ja.
Also gibt es ja jede Menge Gehirnjogging-Apps, ne, die halt wirklich mit ähnlichen Tests arbeiten. Wenn du sowas, keine Ahnung, 2-3 Monate vorher machst, dann ist dein IQ im Schnitt so und so viel Prozent höher, als wenn du das nicht machst.
Ja.
Und das ist ja schon mal eine Aussage, dass es einfach ein Trainingseffekt ist.
Ja.
Sagen wir es mal so. Genau. Ne?
Ja, aber die landläufige Meinung ist ja, der Intelligenztest ist fix,
ne? Also das heißt, wenn ich mit 5 Jahren 80 Punkte hatte, dann habe ich die mit 60 auch noch.
Und das ist Quatsch.
Und das ist Quatsch. Richtig. Ist Quatsch.
Okay. Und im Gehirn ist es tatsächlich so, je mehr Studien sie da machen, umso mehr merken sie, dass man sehr, sehr viel noch nachholen kann.
Mhm. Also du kannst auch als alter Hund noch neue Tricks lernen.
Nichtsdestotrotz, dieses Selbstbild hat überhaupt nichts mit der Realität zu tun.
Mhm.
Der hat was damit zu tun, wie du selber über dich denkst.
Mhm.
Und was ganz klar ist, wenn du ein Talent zur Mathematik hast,
mhm,
und dich nicht hinsetzt und das lernst, verschenkst du Potenzial.
Das war cool. Genau. Okay. Hat das auch ein bisschen Auswirkungen auf Motivation?
Ja, klar. Also sie haben begleitet, ich glaube, das ist auch in diesem Kapitel gewesen, sie haben Medizinstudenten begleitet, die angefangen, mhm, haben, Medizin zu studieren. Wer in den USA anfängt, Medizin zu studieren,
der hört auf mit 1 Million Schulden.
Das auch vielleicht. der hat ja schon sehr gute Noten gehabt. Das heißt, dieses erste Jahr in der Medical School ist ja total hart für die Leute, weil in ihrer Klasse zu Hause waren sie immer der Beste und jetzt sind sie plötzlich in einer Klasse, wo sie nicht mehr der Beste sind. Das heißt,
wo alle gleich gut oder besser sind.
Wenn du ein statisches Selbstbild hast, ist das total hart für dich.
Mhm.
Und sie haben dann gemessen und haben dann irgendwie durch Fragen rausgefunden, wie, also zum Beispiel durch Fragen wie, ist deine Intelligenz fest? Oder kann man durch Lernen sie verändern und so, haben sie halt rausgefunden, wer eher zum statischen und wer eher zum flexiblen Selbstbild tendiert. Und haben dann festgestellt, in Biochemie, wenn du Probleme in Biochemie am Anfang hast, die das statische Selbstbild haben, hatten halt, also waren halt schlechter drin, hatten also keine Lust mehr, haben Motivation verloren. Die haben dann so Dinge gesagt, ja, ich bin ja offenbar doch nicht so gut drin, hoffentlich kriege ich irgendwie eine 4. Während die das flexible Selbstbild hatten, haben halt gesagt, naja, ich bin jetzt nicht so gut drin, ich muss halt härter lernen und ich muss mich da durchbeißen. Du kannst dir dann ungefähr vorstellen, wie der Notendurchschnitt nachher war.
Also das heißt, ist es auch wirklich ein Motivationskiller, so ein statisches Selbstbild zu haben, ne? Weil du dann die Schuld woanders suchst.
Also weil du die Schuld woanders suchst und du
das ist ja deine Ausrede, dass du sagst, ich kann es halt nicht besser.
Ja. Also auch, dass du quasi dann, also es gilt ja auch, wer dafür lernen muss, der hat das Talent nicht. Also will ich lieber nicht dafür lernen.
Ja, aber das ist ja auch eine Binsenweisheit, die dann in dieser Hinsicht falsch ist, ne?
Ja, aber das ist so, tatsächlich so, dass Leute so sind. Die dann sagen, es bringt ja eh nichts dafür
sind
zu lernen.
Sind die doof.
Ja. Und also, das ist ja sogar so, also der andere Punkt, das war so eine sehr talentierte Violinschülerin, die sie beobachtet haben. Und die ist zu einer besonders guten Lehrerin gegangen, um halt ihr Talent weiterzuentwickeln. Und die hat sich halt nicht angestrengt. Weil das Problem ist, wenn sie sich anstrengt und es nicht schafft, dann kann sie ja nicht mehr behaupten, sie hat das Talent. Also wenn du dich sogar anstrengst und es nicht schaffst, hast du ja das Talent nun wirklich nicht. Also kannst du lieber dich nicht anstrengen und dann sagen, naja, wenn ich mich angestrengt hätte, hätte ich das geschafft.
Ja, okay, gut, das ist ja dann immer so diese Schleife des Selbstbetruges. Ja.
Die hat zum Schluss sogar ihre Violine nicht zum Üben mitgebracht.
Nicht?
Ja. Und dann die Lehrerin hat dann irgendwann die Reißleine gezogen und hat gesagt, so entweder bringst du nächstes Mal die Violine mit und reiß dich zusammen, Mädchen, oder
ich unterrichte dich nicht mehr
und hat dann darüber dann auch wieder einen gewissen Wechsel im Mindset erreicht.
Ja, auch nicht schlecht. Okay, also das heißt, man kann dann auch wirklich dran arbeiten, dass Selbstbild zu verändern. Ja. Okay.
Gehen wir ein bisschen zu Unternehmen und Führung?
Genau, also
Bevor wir dazu kommen, man sagt ja, und bis jetzt haben wir immer gesagt, okay, die haben das statische Selbstbild, die haben das flexible Selbstbild. Die folgende Studie ist eine randomisierte, kontrollierte Interventionsstudie. Interventionsstudie heißt, sie haben die Kinder, die an dieser Studie teilgenommen haben, auf eine oder die andere Seite gepolt. Und zwar haben sie, es fing an, alle haben einen einfachen Test gekriegt. Dann wurden die Gruppen randomisiert, also Kinder in einem bestimmten Alter, ich weiß nicht welches, haben sie einen einfachen Test machen lassen. Gut, deswegen hatten sie alle einen guten Score und haben dann über Lob, also die Art, wie sie die Kinder gelobt haben, einfach das Selbstbild injected. Und was ja schon mal interessant ist, ne? Also bisher, die andere Studie, habe ich ja gesagt, die haben Fragen gestellt und das flexible oder statische Selbstbild quasi daraus abgeleitet. Sie konnten aber auch zeigen, dass durch Loben sie quasi dieses Selbstbild
verändern können.
Randomisierten Kindern einfach geben konnten.
Also das war das, wo du auch vorhin gesagt hast, wenn der Vater kommt und sagt, hast du toll gemacht, hast ja ein super Talent Oder wenn er eben kommt und sagt, boah, hast du dich angestrengt, das hast du toll gemacht.
Ja, genau, das haben sie da gemacht.
Einfach nur so durch diese...
Ja. Und ich meine, es ist ja schon erstaunlich genug, sagen wir mal so, dass man das als Vater, dadurch, dass man das eine ganze Kindheit lang macht, verändern kann. Mhm. Aber dass man das durch einen Test einmal loben hinkriegen kann, da eine andere Polung hinzukriegen, die mir dann nachher statistisch messen kann, das finde ich schon krass. Mhm. Also das hat dann, und aber damit bist du halt dann wieder wissenschaftlich sehr sauber, weil du nämlich sagen kannst, ne, die sind genau in die Richtung gepusht worden. Und naja, was haben sie dann gemacht? Sie haben gesagt, okay, wir haben hier einen zweiten Test, möchtest du den leichten oder den schweren Test?
Mhm.
Die Kinder, die in dem statischen Selbstbild waren, haben gesagt, ich will den leichten, ich will ja zeigen, dass ich noch gut bin.
Mhm.
Die Kinder, die in dem flexiblen Welt sind, was soll ich denn leicht machen? So langweilig, ich mache den schweren. Ich will mich verbessern. Dass ich
besser bin. Mhm.
Nächster Schritt, sie haben allen Kindern einen schweren Test gegeben, bei dem sie keine guten Scores machen konnten.
Mhm.
Haben festgestellt, trotzdem die Flexiblen waren ein bisschen besser und haben den Kindern dann ihr Resultat gesagt und dann haben sie gesagt, so, du kannst ja auch die von den anderen Kindern angucken. Möchtest du die angucken, von denen, die besser waren als du oder die schlechter waren als du? Statisch haben gesagt, natürlich von denen, die schlechter waren als ich, weil ich möchte mich ja besser fühlen als die Kinder.
Mhm.
Flexibler haben gesagt, von denen, die besser waren als ich, weil ich möchte von denen lernen.
Mhm.
Und dann haben sie ihnen noch gesagt, hier, wir machen den Test nächste Woche an einer anderen Schule. Schreib doch einen Brief an ein Kind, was das in der anderen Schule macht. Was willst du dem schreiben? Und die Statischen haben halt gesagt, ja, kannst halt nicht viel machen. Guck halt, wie gut du es schaffst, mehr oder minder. Die Flexiblen haben halt gesagt, hier, streng dich richtig an. Frag die Instructors, die helfen dir gerne. Nimm dir Zeit. Streng dich an.
Bereite dich drauf vor.
Letzter Punkt, und der ist im Sinne von diesem Kapitel gar nicht so unwichtig. Sie haben ein Feld, also sie haben nichts gesagt, es war einfach nur auf diesem Formular, war so ein Feld, den Score, den man hatte bei dem schweren Test.
Ja.
Und während von den Flexiblen keines gelogen hat, haben von den statischen 30% gelogen bei ihrem Score.
Also wenn sie gefragt wurden, welchen Score hattest du?
Ja. Und zwar immer nach oben natürlich.
Ja, ja,
ne?
Klar. Sehr krass.
Weil du musst ja gut aussehen.
Das hat ja schon relativ weite, also ich meine, wenn ich mir das jetzt überlege, das hat ja schon sehr, sehr weite Einflüsse dann auch auf dein Leben, wie du damit umgehst und wie du dich verkaufst und den ganzen Kram, ne?
Ja.
Wie du dich selbst weiterentwickeln kannst. Oder dir darüber bewusst bist, wie du dich weiterentwickeln kannst.
Ja.
Oder auch nicht. Sehr krass. Okay, und wie kannst du das jetzt in einem Unternehmen, also in der Arbeitswelt einsetzen, dieses Wissen, das wir jetzt gerade uns mal ein bisschen anskizziert haben?
Naja, wie kannst du, also das kannst du natürlich dadurch einsetzen, wie du mit deinen Mitarbeitern umspringst oder mit deinen Kollegen. Wenn du sie lobst, lobe ihre Arbeit und nicht ihr Talent.
Auf den Kopf tätscheln, sagen, hast du gut gemacht.
Ja. Wenn sie was schlecht machen.
Auf die Finger hauen und sagen, böser, 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 ja. Johannes.
Wenn sie was schlecht machen, halt versuchen sie zu motivieren und sagen, hier, wenn du dich anstrengst, schaffst du das.
Mhm.
Also genauso wie der Vater bei dem Ballettding. Das war ja im Prinzip so nach dem Motto, naja, du hast halt nicht geschafft, ne? Mhm. Aber hey, ich glaube, du kannst das schaffen. Du musst dich da nur hinterklemmen und ich helfe dir dabei. Und und dann nicht zu sagen, ach, der ist zu doof dafür.
Ja.
Ne?
Das heißt, du kannst dann zumindest mal, gut, jetzt gehen wir halt mal auf Selbstbild und Führung ein. Das ist ja auch die Überschrift des Kapitels. Da kannst du dann wirklich drauf gucken, dass du dein Lob immer so formulierst, dass das flexible Selbstbild gefördert wird.
Ja, und du solltest halt die ganze Firma so ein bisschen danach ausrichten, ne? Also es gibt ein wunderschönes Beispiel von einem amerikanischen Konzern, der heißt Enron. Sagt dir das was?
Enron? Nee.
Das ist ein, das war in Amerika, den gibt's glaube ich nicht mehr. Das war in Amerika ein Riesenskandal, die haben alles Mögliche gemacht. Ich guck mal gerade, größtes Unternehmen in Texas hatten eine Ölpipeline, hatten aber glaube ich 1000 andere Dinge. Also sie haben sich gerne als die großartigste Firma der Welt bezeichnet. Mhm. Und sind mehrfach ausgezeichnet worden und bla und blub. Und hatten sich übrigens von McKinsey & Company, die das immer noch glauben, erklären lassen, dass das Wichtigste auf der Welt, damit Unternehmen erfolgreich sind, Talent ist. Mhm. Was sie also gemacht haben, ist Leute mit tollen Abschlüssen eingestellt, weil sie sind ja talentiert. Ne? Mhm. Wozu führt das? Wenn man talentiert ist, muss man ja auch immer talentiert handeln. Das heißt, mhm. man darf Fehler nicht zugeben. Mhm. Und wir haben es ja eben gelernt, wenn man dann Fehler macht, wenn man mhm. talentiert ist, dann lügt man. Mhm. Ne, weil sonst ist man ja nicht mehr talentiert. Und damit hat Enron als Firma die Möglichkeit verloren, sich selbst zu korrigieren.
Und zu verbessern.
Und die, also es war einer der größten Skandale der Firmengeschichte. Also ein sehr, sehr bekannter, oder ein der letzte CEO von dem Laden, Jeff Skilling, der war, also viele, die ihn getroffen haben, haben gesagt, das ist der intelligenteste Mensch, den sie je getroffen haben. Mhm. Der war wohl sehr, 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 sehr intelligent, hat aber seine Intelligenz auch sehr gerne dazu benutzt, andere bloßzustellen. Also mhm. zu zeigen, na, also mhm. wir beide sind wahrscheinlich nicht so intelligent wie der Typ. Mhm. Und uns beiden hätte er das dann sofort gezeigt, dass er mhm. intelligenter ist als wir.
Und trotzdem hat er den Laden in die Sand gesetzt.
Ja, und unter anderem war er der Meinung, seine Ideen wären so brillant, dass sie auf jeden Fall Gewinn abwerfen würden. Mhm. Und deswegen hat er den Gewinn seiner Ideen einfach so direkt in die Bücher reingeschrieben.
Mhm.
Ohne, dass er ihn je realisiert hat.
Den zu erwartenden Gewinn quasi.
Also die haben das Unternehmen auch wegen Bilanzfälschung
dran gekriegt,
weil die haben einfach in die Bücher reingeschrieben, wir haben folgende Idee, macht so und so viel Millionen Euro Gewinn im Jahr. Abgehasst, ne?
Also das heißt, die haben das Fell des Bären verkauft, der noch gar nicht gezeugt war.
Ja.
Alter.
Ja.
Sehr krass.
Ja. Und so, also gerade einen CEO, also es gibt so in Amerika so die Aussage, die CEO-Krankheit, also CEO-Disease, wenn die das statische Weltbild haben, ist halt auch sehr schwierig. Also die benutzen dann in der Regel die Firma auch hauptsächlich als Plattform, um zu zeigen, wie großartig sie sind. Sie haben so ein bisschen so die Idee, ich bin der Talentierter und der Rest der Firma ist nur die willigen Helfer, die führen halt aus, was ich mir in meiner Brillanz ausdenke.
Und wenn es schief läuft, dann haben die unten drunter Scheiße gebaut.
Ja, wenn es schief läuft, haben die unten drunter Scheiße gebaut. Es gibt dann noch einen anderen, der war Chrysler-Chef, Aya Cotta hieß der. Muss ich überlegen, was ich gerade sagen wollte. Der hat einen signifikanten Teil von Firmenressourcen, also Zeit und Geld da rein investiert, halt öffentlich, also bei der Wall Street zu zeigen, wie toll er eigentlich ist und hat der Firma Milliarden gekostet in seiner Art, wie er das gemacht hat, ne? Mhm. Und für einen CEO, der das statische Selbstbild hat, ist es auch gut, wenn die Firma, nachdem man rausgeht, pleite ist. Weil das beweist ja, dass man großartig ist und der Nachfolger nicht.
Mhm. Ja, weil der Nachfolger, der muss sich dann mit der Pleitefirma rumärgern und das ist ja auch so ein bisschen wie diese schöne Lüge von den Politikern, gerade wenn sie frisch gewählt wurden und es dann Veränderungen auf dem Arbeitslosensektor gibt, dann sagen sie auch, siehste, kaum bin ich eine Woche an der Macht, schon gibt es weniger Arbeitslose. Oder halt andersrum. Ne?
Bei meinem allerersten Job bei der Firma Guy Carpenter Marsh McLennan, das ist ein relativ großer Versicherungskonzern, oder Versicherungsberatungskonzern. So nachmittags, so um 2 war das, glaube ich, kam mein damaliger Chef vorbei und ich war gerade zufällig dabei, mir den Aktienkurs anzugucken von Marsh McLennan. Mhm. Und er sagte, ach, was machst du gerade? Sag ich, ja, ich gucke mir an, wie meine Arbeit so wirkt.
Ja, klar. Konsequent, ne? Mhm. Ja. Richtig. Gibt's auch Gegenbeispiele? Also ja. CEOs, die ein flexibles Weltbild haben und dementsprechend auch positiv das Ganze dann beeinflusst haben?
Es gibt in dem Buch drei Beispiele. Ich habe mal eins rausgesucht und das ist Anne Malkenty von Xerox. Xerox. Xerox ist so Kopierer, ne?
Ah, ja. Mhm. Mhm.
Und die hatten 7 Milliarden Schulden. Und man kann sich vorstellen, mit 7 Milliarden Schulden so weiter hat man einen relativ schlechten Kreditrahmen. Mhm. Also da war nichts mehr bei den Banken zu holen. Und
sagen wir mal so, wenn ich 7 Milliarden Schulden hätte, dann hätte ich mein Leben genossen, dann wäre es mir auch egal, ob sie mir noch mehr Geld geben oder nicht.
Ja. Und die Aktie stand mal bei 63 Dollar und war jetzt bei 4,43 Dollar. Zu dem Zeitpunkt, wo sie draufkommt. Also die, man muss sagen, sie ist Venture-Kapitalistin. Also sie ist für ein Venture-Kapital da reingekommen als CEO. Und das war 2000.
Mhm.
Und was hat sie gemacht? Also ein Punkt, den sie gemacht hat, ist, wenn du als Venture-Kapitalist in so ein Unternehmen reinkommst, du hast vom Business keinen Plan, keinen blassen Schimmer. Also hat sie als allererstes gesagt, okay, ich muss lernen, wie dieses Business läuft. Die ist jedes Wochenende mit 2 dicken Ordnern von Informationen, wie so ein Drucker-Business läuft, nach Hause gegangen und hat die durchgearbeitet, als würde sie für ein Examen lernen. Die ist zu den Leuten gegangen, die wirklich vorne in der Firma waren und hat halt geguckt, hey, was sind die Probleme, die die beschäftigt? Was sind die Dinge, die sie, mit denen die kämpfen und so weiter.
Also dann Abteilungsleiter oder dort, wo eben ersichtlich war, dass die Probleme haben, dass es nichts verkauft wird.
Ja, also wirklich so wirklich Frontline-Employees. Ich weiß nicht, was ist Frontline-Employees?
Also nicht, okay. Nee, ich hatte das gerade falsch verstanden. Ich hatte Frontline im Sinne von Abteilungsleiter verstanden.
Nee.
Aber du meinst Frontliner, wirklich die Kundenkontakt haben.
Die ne? Kundenkontakt haben, die in den
Supporter, Verkäufer.
Supporter, Verkäufer, die Drucker zusammenschrauben, zu den Leuten ist sie halt hingegangen und hat gesagt, hier, was sind eure Probleme, erzählt mir das. Und er hat versucht, alles zu verstehen. Sie hat natürlich Leute entlassen müssen, 30% der Belegschaft entlassen müssen, hat aber irgendwie immer gezeigt, dass sie versteht, dass das schwierig ist, hat versucht, das mit den Leuten durchzuarbeiten. Sie hat gesagt, hey, wir gehen durch harte Zeiten, aber ihr kriegt trotzdem eure Gehaltserhöhung, die ihr hier bleibt. Irgendwie kriegen wir das geschafft. Hat den Leuten ihren Geburtstag freigegeben und hat gesagt, hier, ich weiß, ihr arbeitet hart für die Firma, aber als Ausgleich dürft ihr jetzt immer euren Geburtstag frei haben. Und hat bestimmte Dinge einfach in der Firma bestehen lassen, die wichtig waren. Also die Firma hat wohl eine Kultur, immer mit ihren Rentnern, also mit den Retired, in Kontakt zu bleiben und hat die Partys weiter beibehalten und so weiter. Hat auch Dinge gemacht wie, also die hatten so eine Kultur eingeführt, die gesagt hat, hey, ihr müsst mir widersprechen. Also ich kann nur von euch lernen, wenn ihr mir wirklich sagt, was Sache ist. Ich möchte nicht,
sag mir, wenn ich falsch liege, ne?
Ja. In dem Kapitel war ganz witzig, Winston Churchill war ja ein sehr, sehr alphatieriger Mensch, ne? Und er hatte ein bisschen Angst, dass er im Krieg nur gute Nachrichten bekommt, weil er so ein Poltermensch war. Der hat deswegen eine Abteilung eingerichtet, deren Aufgabe es war, schlechte Nachrichten ihm zu geben. Die mussten nur schlechte Nachrichten im produzieren.
Aber schon echte schlechte Nachrichten.
Echte schlechte Nachrichten.
Also das heißt, da war einer, der war der Advocatus Diaboli, der hinging und gesagt hat, falls es dir keiner gesagt hat, da haben wir verloren.
Ja, das war eine 30-Mann-Abteilung, ne? Also das war eine Abteilung für schlechte Nachrichten.
Okay, öfter als einmal im Monat will Winston Churchill wohl keiner schlechte Nachrichten bringen.
Und natürlich hat er hat er auch von den anderen, aber das waren, also übrigens, das war der Grund, warum die Amerikaner in der Schweinebucht so gescheitert sind.
Weil da keiner schlechte Nachrichten bringen wollte.
Weil keiner dem Präsidenten widersprechen wollte. Und es gibt mehrere, die gesagt haben, ey, wenn da einer von den Beratern gesagt hätte, ey, sind wir uns sicher, hätte der Kennedy gesagt, nee, eigentlich nicht. Ja. Aber die haben halt geglaubt, der Kennedy, der hat das alles gewonnen, der reißt es hier raus und der hat das goldene Händchen und hat ihm keiner widersprochen, also sind sie da in Kuba gescheitert.
Richtig, also na okay, ist jetzt die Frage. Ich meine, ich habe ja auch immer so die Angewohnheit zu sagen, unterbrich mich, wenn ich anfange Scheiße zu reden, ne?
Ja, ja.
okay, also das heißt, die Venture-Kapitalistin, die als CEO dann eingesetzt wurde, die hat dann halt wirklich gesagt, okay, gut, ich arbeite mich da ein. Die hat dann 30% der Leute entlassen und die hat es dann halt wirklich auch geschafft, den Laden zu retten.
Ja, also ich kenne die Details nicht. Mhm. Was im Buch drin steht, ist im Jahr 2000 7 Billionen Schulden.
Mhm.
7 Milliarden Schulden. Im Jahr 2004 4 Quartale Gewinne.
Also nur Gewinne eingefahren. Ja.
Aber die werden die Schulden wahrscheinlich nicht abgebaut. 7 Milliarden Schulden in 4 Jahren, das kriegst du nicht hin.
Aber ja, okay, aber ich meine, wenn du halt nur Gewinne einfährst, dann bist du ja auch mal auf einem guten Weg, deine Schulden zu verringern. Ne?
Aber der Kreditscore ist sicher auch besser.
Aha.
Ja.
Okay, also das heißt, sie hat dann auch das alles vorgelebt und das hat dann auch dafür gesorgt, dass ihr Unternehmen dementsprechend eine Kultur entwickelt, die einfach sagt, okay, sag mir bitte, wenn ich Scheiße baue.
Ja, ne? Genau.
Dass wir dann alle gemeinsam das Beste finden. Das ist ja auch immer so ein bisschen das, wovor man eigentlich keine Angst haben sollte. Ne? Also ich meine, ich weiß nicht, wir hatten es auch ein bisschen schon öfters über Lean Enterprise und so weiter. Da ist ja quasi auch immer so dieses Try and Error mit einem sehr hohen Bewusstsein dafür, ob es funktioniert oder nicht. Na, also das heißt, das fließt da alles mit in diese Denkweise.
Ja, also das ganz wichtig für diese Denkweise ist halt, wenn ich nicht ab und zu mal eine Niederlage habe, dann lerne ich nicht gut genug, dann gebe ich mir nicht genügend Mühe.
Mhm.
Wenn wir nicht ab und zu mal einen Podcast machen, den wir nachher doof finden, dann haben wir nicht genügend ausprobiert.
Mhm.
Dann sind wir in alten Mustern und machen immer wieder dasselbe.
Ah, das habe ich auch mit Matthias, mit meinem Leadgitarristen gehabt. Der hatte ein Lied, das wollte er nicht weiterschreiben, weil er gesagt hat, das ist scheiße. Und dann hatte ich lange Gespräche mit ihm und hat gesagt, zu erwarten, dass du dein ganzes Musikerleben lang nur gute Lieder schreibst, das ist totaler Humbug. Du musst auch mal schlechte Lieder schreiben, aber du darfst dann nicht davor zurückschrecken, du sollst dann trotzdem fertig schreiben. Ne? Weil du kannst nicht nur Alben rausbringen, wo nur supergeile Lieder drauf sind. Ganz davon abgesehen, dass es Geschmackssache ist.
Ja, ja, ganz davon abgesehen, dass es Geschmackssache ist. Naja,
aber,
ich würde das jetzt, ne? Ich würd das jetzt nicht so kritisch sehen, dass du sagst, du darfst dann nicht aufhören, ein Lied zu schreiben, aber du darfst dann auf jeden Fall nicht aufhören, Lieder zu schreiben.
Mhm.
Ne?
Genau.
Also du kannst sagen, ja, okay, der Ansatz war falsch, probieren wir einen neuen. Mhm. Also das finde ich völlig okay.
Mhm.
Aber
du sollst dann nicht aufgeben, ne?
Du sollst es dann nicht aufgeben, genau. Gut.
Okay.
Hast du noch Fragen zu den Leadership?
Ja, also ich versuche nochmal ein bisschen so zusammenzufassen. Ne? Also das heißt, das, was du selbst als Leiter oder als Führungsperson quasi, ob du jetzt Teamleiter bist oder nur die Werkstudenten unter dir hast oder auf welcher Ebene auch immer, ist ja dann egal. Das heißt, du kannst...
Ich meine, das hat ja auch einen Effekt, ob du mit deinem Boss so redest oder mit...
Mhm.
Ne?
Oder ob, wenn dein Boss dir ein statisches Selbstbild oktroyiert und du verstehst, dass er das tut, dann kannst du ja auch bewusst dagegen handeln. Kannst sagen, so, der hat das so formuliert, aber ich weiß genau, dass ich das nächstes Mal besser und so weiter. Ne?
Mhm.
Also das heißt, da kannst du auch schon mit der Art, wie du Lob oder Kritik, ne? Also das geht ja in beide Richtungen, übst, kannst du dann quasi das flexible Selbstbild verstärken, sodass die Leute sich dann selbst verbessern können. eben, dass eine Kultur entsteht, wo die Leute sagen, okay, es ist nicht schlimm, wenn ich scheitere, daraus kann ich lernen. Ich kann dann das nächste Mal besser sein. Du musst dann eben auch ein bisschen drauf achten, wie deine Chefs so drauf sind. Also wenn du dann halt merkst, dass du einen CEO hast, der halt an der CEO-Krankheit leidet, dann kannst du dir überlegen, ob du das Unternehmen wechselst, bevor er den Laden zugrunde gerichtet hat oder nicht. Also ja. Jetzt war ein bisschen überspitzt, übertrieben gesagt. Und das sind quasi so ein bisschen so die Parameter, wo man sich dann so damit auseinandersetzen kann.
Ja.
Ne?
Ja.
Gibt es da irgendwie Übungen, Theorien oder sonst irgendwas? Oder geht es da wirklich nur darum zu sagen, okay, mach dir bewusst, wie argumentierst du? Überleg dir das und dann achte drauf, wie du eben Kritik übst oder wie du Lob übst.
Und ja, im Wesen, die musst du dich selbst monitoren, gucken, was für dich passt und so. Mhm. Sind im Buch sind ab und zu mal so Gedankenanstöße, also am Ende sind immer so, Übungen sind es nicht, das sind so nach dem Motto, ich stoße jetzt mal ein paar Gedanken an und denk dir mal drüber nach, wie du was auf der Arbeit verändern kannst, um ein flexibles Mindset zu fördern.
Geht das immer nur auf einzelne Personen bezogen, oder?
Ja, du kannst ja immer nur dich verändern.
Ja, aber ich meine jetzt halt auch mit dem Lob und mit der Kritik. Also ich neige dazu, dann auch immer so ein bisschen, wenn ich mehrere Leute habe, also ein Team, wenn ich ein Team habe, dann versuche ich halt auch immer die Kritik nicht an einzelne Leute zu geben und auch nicht das Lob an einzelne Leute zu geben, sondern eben immer so die Gemeinschaft zu stärken.
Ja, das...
Wie ist es da?
Da sagt das Buch zu nicht.
Ja, okay.
Also ich hätte da jetzt eine eigene Meinung, aber das Buch sagt da nichts zu.
Was ist deine Meinung?
Meine Meinung ist, wenn du natürlich nur das Team siehst, dann würde ich auch nur das Team loben. Aber du weißt ja, Lob ist besonders hilfreich, wenn es spezifisch ist.
Mhm.
Dasselbe gilt für Kritik. Mhm. Und wenn du einfach weißt, wer den Aufsatz geschrieben hat, ist es ja albern, das Team dafür zu loben.
Mhm. Okay, gut, dann kommt es auch wieder drauf an, wie das war. Also das heißt, wenn das Projekt gut gelaufen ist, kann ich ruhig das ganze Team loben, aber ich kann dann auch nochmal
effizienter ist es halt, ich finde total toll, dass wir so ein erfolgreiches Projekt hatten und das hast du dazu beigetragen, das hast du dazu beigetragen und so weiter.
Mhm.
Dass jeder, weißt du, wenn sich der CEO einer Firma bei der Weihnachtsfeier vor die versammelte Mannschaft stellt und diese Firma hat total toll gearbeitet, ja, und wir haben tolle Zahlen gemacht und ich bedanke mich bei allem, das ist ja Floskel. Das wirkt ja bei, also wirkt sowas bei dir?
Ja, bei mir eh nicht.
Siehste?
Ich bin ja beratungsresistent.
Ja, aber wenn der zu dir kommen würde und sagen würde, hey, Weine, das Bewertungsplan in deinen Confluence, dass du das eingerichtet hast, das hat uns total geholfen, weil jetzt können wir das und das machen.
Mhm. Ja, okay, gut. Aha. Okay, gut, das sehe ich schon. Mit der Kritik natürlich genauso. Ich meine, wir hatten ja die Feedback-Bücher gerade besprochen, ne? Feedback gibt es ja positiv und negativ. Also das heißt so ich falle auch schon wieder ins Englische zurück, die Awareness über das Mindset. Also die verdammt, das Bewusstsein über die zwei Selbstbilder, die es da gibt, also das Flexible und das Statische. Wenn man das Bewusstsein hat, dann kann man eben diese Feedback-Geschichten nochmal effektiver anwenden. Das wäre so ein bisschen das, was ich jetzt zumindest mal aus unserem Gespräch jetzt hier mit rausnehme.
Ja, das stand ja in dem Buch, was nur ich gelesen hatte, also das Danke für das Feedback, stand auch, war ja auch ein Kapitel drin, quasi legen sich ein flexibles Mindset zu.
Mhm.
Also
was drin? Okay, gut. Okay.
Ja, weil ich meine, mit einem statischen Mindset, wie willst du denn da auf Feedback reagieren? Ne?
Richtig, da kannst du halt nur sagen, ich habe halt das Talent nicht. Oder jawohl, ich habe halt das Talent.
Ja.
Ne? Okay. Nee, also soweit fand ich das schon mal relativ interessant. Gibt's noch irgendwas, was du sagen möchtest dazu?
Ja, also ich fand das Buch sehr gut. Ich habe mich da auch unter mehreren Aspekten mit beschäftigt. Also ich habe noch ein anderes Interview zu dem Thema gemacht, was ein bisschen IT-spezifischer war, von Linda Rising. Das ist aber noch nicht raus.
Ja, das ist die von Fearless Change. Ne?
Ja.
Kannst du da ein bisschen placken? Was hat die das so da? Hat die irgendwas Interessantes gesagt zu dem Thema?
Die Bilder mit dem Muskel und der Höhe sind von ihr.
Mhm.
Also ansonsten hat sie im Wesentlichen nur das erklärt, was ich auch erklärt habe und dann mit Beispielen aus der IT, ne? Mhm. Und hat halt gesagt, eigentlich wollen wir das flexible Mindset haben, was sie dann auch Agile Mindset nennen.
Mhm. Okay. Mhm. Ja. Ah, ist es dann auch so ein bisschen die Grundlage von einem agilen
Gedanken? Ja, also es ist ganz klar die Grundlage. Ich meine, du siehst ja die Feedback-Zyklen, die Retrospektiven, in denen man Experimente macht und versucht, besser zu werden und die Bereitschaft oder zu sagen, hey, Fehler sind normal, jeder macht Fehler und wenn wir keine Fehler machen, dann haben wir es nicht versucht und so. Mhm. Das erkennt man da und sie hat da so den Entry geschafft.
Mhm. Ja. Auch nicht schlecht. Okay, das können wir ja dann notfalls einfach nochmal verlinken.
Das kann ich dann im Nachhinein verlinken, wenn es raus ist. Das wird noch eine Zeit dauern, aber ja.
Okay.
Aber ich kann, was ich mal machen kann, ist einen Talk von ihr verlinken, wo sie über The Agile Mindset redet.
Okay, hauen wir in die Show uns rein.
Ja.
No.
Okay, ja.
Würdest du das Buch empfehlen? Also soll ich es mir kaufen und lesen?
Nee, sollst du nicht. Und nicht? Zwar aus einem einfachen Grund.
Hast du es mir mitgebracht?
Ich habe es dir mitgebracht.
wie schön. Danke.
Ich hab dir das Buch mitgebracht und ich habe mir noch was anderes überlegt. Und jetzt werden unsere Live-Hörer einmal exorbitant bevorzugt.
Mhm.
Und zwar, ich würde gerne das Buch zweimal verlosen, einmal für die Live-Hörer und einmal für die Hörer danach. Und zwar, wer bis zum Rauskommen dieses Podcasts einen Kommentar dazu schreibt, auf seinem Blog, auf Facebook, wir haben ja auch eine E-Mail-Adresse, wie ist die eigentlich, der alltägliche-podcast oder sowas, steht auf der Webseite, ne?
Ja.
der-alltäglich-podcast@googlegroups.com oder auf Twitter, also einen Kommentar zu dieser Episode schreiben.
Mhm.
Und Weini und ich suchen uns dann den besten Kommentar raus. Dann kriegt ihr das Buch geschickt.
Mhm.
Und das machen wir zweimal. Einmal bis wir die Episode veröffentlichen. Mhm. Und das zweite Mal würde ich sagen so 3 Wochen, nachdem wir die Episode veröffentlicht haben. Also wer morgen einen Blogpost schreibt, wird zweimal in den Topf geworfen. Mhm. Wer in 3 Wochen nach dieser Episode einen Blogpost schreibt oder einen Kommentar oder bei Facebook, der wird nur einmal in den Topf geworfen.
Das wird jetzt nochmal eine schöne.
Das wird eine schöne Sache. Ja, ich habe mir gedacht, wenn ich schon Geld in die Hand nehme für Facebook-Werbung, die nichts bringt, kann ich es ja mal so versuchen.
Genau.
Und das Buch ist echt schön und ich finde, das sollten viele auch mal gelesen haben. Und das kann man ja so.
Also das Frontbild sieht so ein bisschen aus wie Monty Python. Ich weiß es nicht. Da ist halt jemand, der mit einer Melone im Anzug und der hält tatsächlich ein Straußenei. Lass mich mal gucken. Ja, das ist tatsächlich sieht aus wie ein echtes Straußenei. Siehst du da noch die Ohren drin und so? Sehr schön, sehr schön. Danke, Johannes.
Sehr gerne.
Ich habe jetzt Zeit zum Lesen.
Und wir haben das Bier ja schon mal getrunken in unserer allerersten Folge. Deswegen spielen wir euch jetzt erstmal die Bier-Evaluation aus dem ersten Podcast.
Genau, Moment, dazu ziehe ich mir kurz meine Kopfhörer auf.
Prost.
Prost.
Ja, dieses Bier ist Koblenzer Pilz. Ganz neues Bier, wir machen so mal einen kurzen Abriss über die Geschichte. Also es gab immer in Koblenz eine Brauerei, erst in der Altstadt und dann am Königsbach. Und deswegen hieß das Bier, was daher kam, ganz lange Königsbracher. Tja, nur irgendwann gehörte diese Brauerei dann der Carlsberg Brauerei und Die haben die Marke Königsbacher und noch ein paar andere dann an den Bitburger Verband verkauft. Dann wurde das Königsbacher zwar noch in Koblenz gebraut, aber halt nicht mehr vertrieben von dieser Brauerei. Jetzt, Beginn dieses Jahr 2012, wird allerdings wieder als private Brauerei hier in Koblenz Bier gebraut. Und weil die Marke Königsbach dem nicht mehr gehört hat, gibt es jetzt halt Koblenzer Pilz. So heißt das jetzt. Wir verlinken das auch schon nochmal. Tja, und Beini, wie schmeckt's dir?
Ja, also ich finde, das ist relativ angenehmes Bier. Es ist nicht so herb wie so manches andere Bier, das ich aus der Pfalz kenne zum Beispiel. Aber durchaus schmackhaft und man kann es trinken.
Na, trinken kann man es immer. Ich habe das Gefühl, es ist ein bisschen herber als Königsbach. Kann das sein?
Ja, das kann durchaus sein. Aber ich meine, wir sind hier ja eigentlich in einem Gebiet, wo man eher Kölsch trinkt vielleicht. Und von daher ist das, was hier als herb gilt, kein Maßstab für mich. Ja.
Wir trinken nächstes Mal alt, dann haben wir hier einen Kontrast. Wir sind ja keine Bierexperten. Vielleicht werden wir das nochmal im Rahmen dieses Podcasts.
Richtig. Ah, ja. Und dir schmeckt's gut, ja?
Mir schmeckt's gut.
Prima. Okay. Ja, und sind wir Bierexperten geworden?
Ich weiß nicht, ob wir Experten geworden sind. Wir exportieren es ja nicht, wir trinken sie ja nur. Also ich muss echt sagen, nach wie vor, also das Koblenzer war dann doch relativ lange auch mit so ein kleines Hausbier von mir. Ich hatte da eigentlich immer irgendwie so ein paar Flaschen mindestens im Kühlschrank. Weil es halt einfach ein gutes Standardbier ist.
Ja, gutes, ne? Standardbier. Also ich muss auch sagen, ja. Also das Ratsherrnpilz in Hamburg ist schon ein besseres Standard.
Ja.
Aber, nee, aber es ist, also, ja. Aber und so richtig zu Bierexperten sind wir nicht geworden, wa?
Nee, ich meine, ja. Nur wer viel trinkt, der weiß ja auch nicht viel darüber, ne?
Ja.
Aber wie gesagt, ich meine, es ist natürlich nochmal was anderes. In Hamburg hast du jetzt halt gerade mit dem Ratsherren auch halt ein Craftbier, und so ein Craftbier ist halt einfach nochmal was anderes wie jetzt halt sowas wie Koblenzer oder auch wie Bellheimer und so. Das sind ja doch schon
Sind die auch industriell?
Bellheimer ist auch industriell.
Oh ja. Ich lese mal den Klappentext, ne? Nochmal vor. Das haben wir offenbar in der allerersten Episode noch nicht gemacht.
Ja, haben wir nicht.
Oh. Mit natürlichen Zutaten gebraut nach dem deutschen Reinheitsgebot in der Koblenzer Privatbrauerei an der Königsbach. Ja, also der auch, schon am Klappentest sieht man die Reduziertheit.
Richtig. Nee, aber wie gesagt, für echt so ein industrielles Bier ist das schon ordentlich. Da habe ich schon wesentlich schlechtere getrunken.
Ja. Ne? Gut, wir beenden diese Episode jetzt mal mit etwas Neuem. Und zwar wollen wir ein bisschen Werbung für andere Podcasts machen. Wer das nicht haben will, der kann jetzt auflegen.
Wollen wir auch sagen, woher das kommt?
Ja, das und zwar empfehle ich, also das ist diesmal eine Empfehlung von mir. Das ist der Podcast Vor 100 und die beiden Jungs machen einen Podcast über den Zweiten Weltkrieg und erzählen halt immer genau, was genau vor 100 Jahren stattgefunden hat, was ich ein total cooles Konzept finde, und die wollen das jetzt also diese 4 Jahre durchhalten, und ich habe mit den beiden auch geredet beim Podlove Podcaster Workshop. Ich habe gesagt, es tut mir jetzt schon weh, dass ihr tatsächlich in 4 Jahren aufhören wollt. Ja. Dann haben sie gesagt, na, warte mal ab, was dann ist. Aber
also warum wollen die genau 4 Jahre durchhalten?
Weil so lange der Erste Weltkrieg war.
Ah, okay, das ist der Aufhänger von dem
Ganzen. Genau, das, also der, ja. Die haben im Juni 2014 angefangen oder so. Und ja, wir wollen das halt bis 1919, also 2019 machen.
Genau. Ich glaube, der Modus von denen ist ja, dass die Rollen übernehmen von Leuten, die damals...
Die Journalisten sind, aber sie haben auch immer so ein Vorgespräch. Ja. Die Journalisten sind, da sind sie auch immer noch so ein bisschen wackelig, aber haben ein ganz schönes Vorgespräch, in dem sie einige Dinge erzählen. Und seit neuestem stellen sie immer historische Persönlichkeiten vor, und da haben sie in der Folge 20, die gelbe Wolke, über eine Persönlichkeit gesprochen, die heißt Clara Immerwahr, die Frau von Fritz Haber, der Vater des Giftgases war. Und diese 10 Minuten spiele ich euch jetzt mal zum Schluss einfach ein.
Genau, und dann bis zum nächsten Mal.
Ja.
Sagen wir mal tschüss.
Tschüss.
Um das Thema nochmal eindringlich zu kommunizieren, weil ich finde, am Menschen kann man sowas sehr gut festmachen. Und wir haben uns entschieden für Fritz Haber. Das war der Nerd. Das war der Nerd, also so ein, wie gesagt, Typ mit Glatze und Brille und voll Nerd, der halt diesen ersten Angriff in Ypern überwacht hat. Also wie kam es dazu, dass er da stand und was hat dieser Giftgasangriff für Folgen für sein Leben? Und vor allen Dingen für seine Ehefrau.
Ja, seine Frau finde ich sehr interessant. Luis, vielleicht wollen wir mit der Frau anfangen?
Ja, wir fangen mit der Frau an. Also wir sind erst auf Fritz Haber gestoßen und dann sind wir auf seine Frau gestoßen, die wir eigentlich viel spannender fanden als Fritz Haber selber, der auch schon mehr als spannend genug ist. Ja, fangen wir an mit Clara Immerwahr. Das war die Frau von Fritz Haber. Fritz Haber ist der Vater des Giftgaskrieges. Und seine Frau, die Clara Immerwahr, ist geboren 1870 auf einem Landgut in der Nähe von Breslau. Ja, Steffen, wie würdest du sie beschreiben? Deine Charaktereigenschaften?
Ja, das Problem mit Clara Immerwahr ist, dass es keine großen Dokumentationen gibt. Es gibt nur Aussagen von Freunden, Familien aus der damaligen Zeit. Gleich kommen wir da später nochmal drauf. Aber was mich an Clara Immerwahr wundert, ist, dass man relativ wenig von ihr gehört hat, obwohl sie so viel geleistet hat.
Ja, also sie war eine unheimlich intelligente Frau. Sehr, sehr intelligent und war sehr bildungshungrig. Aber das Abitur war verboten. Also hat sie sich, um ihr Abitur zu bekommen, in ein Lehrerinnen-Examen einschreiben lassen, dann 1885, und hat so ihr Abitur dann bekommen über diesen Umweg. Weil Abitur war in Preußen für Frauen verboten. Und jetzt wollte sie an die Uni. Ja? Ja. Und das war auch verboten für Frauen. Und jetzt hat sie eine Ausnahmegenehmigung bekommen, als Gasthörerin wenigstens in der Uni Breslau studieren zu können.
Ja, das ist, man muss sehr, sehr stark sein, glaube ich, vor 100 Jahren als Frau studieren dürfen. Also das ist gar nicht, wie gesagt, das war verboten. Und man muss einen sehr, sehr starken Willen haben, es trotzdem zu wollen, es sich also gegen alle anzukämpfen, weil ich meine, das war ja von einer männerndominierte Gesellschaft. Mhm. Und sich trotzdem trotzdem diesen Willen zu haben, es trotzdem zu machen, das finde ich toll. Und sie war auch, glaube ich, die erste Frau in Preußen oder im Deutschen Reich mit einem Doktortitel.
Genau, sie hat 1900, also mit 30 Jahren, als erste Frau in Deutschland einen Doktor in den Naturwissenschaften erworben, an der Universität Breslau, natürlich mit Magna Cum Laude. Der Dekan hat bei ihrer Promotion eine Lobeshymne auf sie gesungen und sie war eine unheimlich begabte Forscherin. Was noch spannend ist zu erwähnen, zur Abiturzeit lernte sie Fritz Haber kennen als Tanzstundenliebe. Das ist der spätere Professor für Chemie, der weltberühmt wurde, auch den Nobelpreis bekam. Und die haben sich in den 10 Jahren, wo dann Clara studiert hat, nie aus den Augen verloren und dann später geheiratet. Nach ihrer Promotion hat Clara Immerwahr geforscht und ihre Forschung war führend, weltmarktführend, würde man sagen. Ihre Spezialität waren Katalysatoren. Und diese Forschung ist heute noch von höchster praktischer Bedeutung, zum Beispiel bei den Batterien von Elektroautos. Also heute würde man eine Frau wie Clara immer mehr wahrscheinlich in Kalifornien ein unfassbar hohes Gehalt bezahlen, dass sie da rüberzieht und dort arbeitet. Ja. Damals
hat man es nicht erkannt oder nicht ausreichend erkannt, meiner Meinung nach. Man hat hier sehr viele Steine in den Weg gestellt und trotzdem hat sie sich irgendwie ihren Weg gebahnt. Doch, also wie gesagt, sie hat dann Fritz Haber geheiratet, hat in seinem Labor, durfte sie mitarbeiten, wenn auch.
Zeitzeugen gehen davon aus, dass am Anfang die Ehe eine Liebesheirat war, die beiden sich wirklich geliebt haben. Waren auch beide Chemiker, beide unheimlich ehrgeizig, beide unheimlich intelligent und, was später auch noch sehr spannend, also sehr relevant wird, beide waren Juden.
Ja, die haben jüdischer auch später, Herkunft. Ich glaube, sie sind konvertiert, nicht wahr?
Konvertierte Juden, die waren jüdischer Herkunft, sind aber sind Protestanten dann zu Luther konvertiert.
Ja, also ich weiß jetzt nicht warum, aber ich kann mir vorstellen, ich glaube auch damals jüdisch zu sein, war auch schon, so ein Stein in der Laufbahn, Fritz Haber wollte ja Professor werden, Und ich glaube, dass das auch mit einer Rolle spielte, dass er denn doch noch konvertierte.
Also Clara und Fritz haben geheiratet. Ja.
Ja.
Und dann war die Anfangszeit der Ehe sehr schön, weil beide haben im Labor gearbeitet und beide haben versucht, die Welt besser zu machen, indem sie das Welternährungsproblem lösen. Darauf gehen wir später noch ein. Und das war eine schöne Zeit. Diese Zeit endete dann, als Clara schwanger wurde und ihr erstes Kind bekam, weil dadurch musste sie zu Hause bleiben, konnte nicht mehr im Labor sein. Und sie war viel krank, das Kind war viel krank. Sie konnte nicht mehr das tun, für das, was sie geliebt hat. Die Chemie konnte sie nicht mehr betreiben. Und Fritz war unheimlich ehrgeizig, hat nur im Büro gewesen, hat nur gearbeitet die ganze Zeit. Und er hat sein ganzes Leben seiner Arbeit untergeordnet. Und das war ein Konflikt in dieser Ehe, der mit der Zeit zu einer Bombe wuchs.
Ja, es spricht nicht gerade positiv für den Charakter, dass man die Tatsache, ein Kind zu bekommen, als große Last sieht und sich, also.
Sie hat sich zu Hause eingeengt gefühlt. Das mit dem Kind als Last weiß man nicht. Fakt ist, von den Quellen her, sie hat sich zu Hause eingeengt gefühlt. Ein Zitat, ist von ihr selber: ein Teil ihrer Seele liegt brach, wenn sie nicht im Labor arbeitet. Man kann das verstehen. Sie hat sich nicht nur als Mutter gesehen, sondern auch als Forscherin.
Ja. Irgendwann kam dann der Durchbruch bei Fritz Haber mit dem Welternährungsproblem. Darauf gehen wir später noch ein. Und Fritz Haber ist aufgestiegen, hat eine Stelle bekommen im Kaiser-Wilhelm-Institut.
Nicht eine Stelle, er war der Gründungsdirektor. Also er hat das Ding gegründet und war der oberste Obermufti.
Dankeschön, genau. Und ja, beide sind dann, oder alle drei sind dann nach Berlin gezogen.
Und das Kaiser-Wilhelm-Institut, das ist so die Kaderschmiede damals. Also die wollten halt die Besten der Besten der Besten der Besten der Besten der Besten in Berlin sammeln, um halt praktisch dann Eliten, also praktisch die Eliten da sammeln, um halt Forschung zu betreiben.
Ja. Dann kam der Erste Weltkrieg.
Fritz meldet sich freiwillig als wissenschaftlicher Berater.
Und stellt sich am 22. April an die Front mit
Gasflaschen. Für den ersten erfolgreichen Giftgasangriff in der Geschichte der Menschheit durch vergast mehrere tausend Franzosen.
Für Clara immer war das ein großer Bruch, denn für sie war, also man durfte so viel Potenzial, so viel Wissenschaft durfte man nicht für etwas Schlechtes einsetzen, ihrer Meinung nach. Und es führte zu einem großen Bruch zwischen den beiden.
Anschließend zu diesem Gasangriff gab es eine Siegesfeier im Haus des Ehepaares. Und während dieser Siegesfeier hat sich Clara Immerwahr mit der Dienstwaffe ihres Mannes erschossen im Garten des eigenen Hauses.
Ja, darauf gehen wir auch gleich noch ein. Ja, Fritz Haber, hast du noch was zu Clara Immerwahr?
Ich wollte nur sagen, dass er, jetzt reden wir nochmal gezielt über Fritz Haber, den Ehemann von
Clara. Ah, Moment, ich hatte noch was, und zwar Clara Immerwahr, erste weibliche Doktorandin. Und ich habe diesen Namen erst gehört, zum ersten Mal, als ich mich hier auf diesen Podcast, auf diese Folge vorbereitet habe. Mhm. Und das Interessante daran ist, der Name ist anscheinend so weit runtergegangen. Ich habe ja an der TU Berlin studiert und dort gibt es seit 2011 ein Clara Immerwahr Award, der mit 15.000 Euro an hervorragende Forschungsergebnisse von Nachwuchswissenschaftlerinnen auf dem Gebiet der Katalyse vergeben wird. Es geht total unter. Ich finde, man sollte diesen Namen Clara Immerwahr, sollte man viel, viel mehr im Kopf haben, viel mehr in sich aufnehmen.
Ja, also eine unheimlich spannende Person, allein mit dieser Promotion, mit ihrer eigenen Forschung, ihrer Geschichte und was dann später passiert ist, sehr interessant. Aber wie du sagtest, es gibt zu Clara Immerwahr wenig Dokumente. Es wird vermutet, zumindest habe ich das so mitbekommen, dass da jemand auch gezielt gesäubert hat. Aber Fakt ist, die beiden Ehepaare haben sich auf jeden Fall gestritten über die Moralfrage bei der Forschung. Also für welche Zwecke darf man Wissenschaft verwenden?
Ja.
Und für sie war dieser Einsatz der Chemie zur Entwicklung von Giftgasangriffsmethoden nicht sehr fragwürdig.
Ja, ihr Ehemann Fritz.